Wir sind gemeinsam unterwegs. Das ist eigentlich ein guter Start in diese Predigt. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann und zu Ihnen sprechen kann, weil wir in den nächsten Monaten gemeinsam unterwegs sein werden. Auf diese Veranstaltungswoche hin im Herbst pro Christ. Und da werden wir gemeinsam auf dem Weg sein. Ich finde es toll, dass Sie sich entschlossen haben, als Gemeinde mitzumachen bei dieser Aktion, diese Chance zu nutzen, einen Schritt an die Öffentlichkeit zu tun mit dem christlichen Glauben. Und das zusammen mit Christen in ganz Deutschland, an ganz vielen Orten, verschiedenen Gemeinden, verschiedenen Kirchen, wo wir für eine oder einige Wochen lang, das läuft ja aber mehrere Wochen dann, in der Öffentlichkeit deutlich machen wollen. Wir haben eine gemeinsame Botschaft und das ist die Botschaft von Jesus. Ich möchte aber heute Morgen keine Werberede für ProChrist halten, sondern einen Blick mit Ihnen in die Bibel tun und etwas von dem verstehen, was Jesus am Herzen liegt, wenn wir von Evangelisation reden. Was ist ihm dabei wichtig? Was gibt uns Jesus mit auf diesen gemeinsamen Weg? Was ist ihm wichtig am Anfang dieses Weges? Und deswegen habe ich gedacht, es ist gut, wenn wir in die sogenannte Aussendungsrede Jesu hineinschauen. Eine von 5 wichtigen Reden, die Jesus gehalten hat. Die Bergpredigt ist ja vermutlich so die bekannteste dieser Reden. Darin geht es darum, wie wir selbst als Nachfolger Jesu leben können und was ein Leben, wie ein Leben mit Jesus aussieht. In der Aussendungsrede geht es jetzt darum, wie wir andere Menschen dazu einladen können, wie wir andere Menschen von Jesus erzählen können, wie wir sie mit hineinnehmen können auf diesen Weg, um dann zu sagen, wir sind gemeinsam unterwegs. Ich hätte eben vielleicht noch sagen sollen, eine meiner Beziehungen zu ProChrist ist natürlich auch über meinen Freund Roland Werner. Der ist jetzt der Vorsitzende von ProChrist deutschlandweit und wir sind zusammen in der gleichen Gemeinde. Er war lange Jahre unser Gemeindeleiter und wir haben auch viele Veranstaltungen zusammen gemacht. Und wir haben auch zusammen an seiner Bibelübersetzung gebastelt. Es gibt ja die Bibelübersetzung Das Buch. Und da habe ich so ein bisschen als Fachberater im Hintergrund mitgebastelt und ich lese mal die Verse vor aus der Übersetzung Das Buch. Matthäus 9, das Ende des Kapitels, Übersetzung Das Buch. Jesus wanderte umher und gelangte so in alle Städte und Ortschaften. In den Synagogen lehrte er und überbrachte ihnen die gute Botschaft, die alles verändert. Die Botschaft, dass Gottes gute Herrschaft den Menschen nahe kommt. Dabei heilte er alle Krankheiten und körperlichen Gebrechen. Als Jesus die Menschenmassen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Da schärfte er seinen Schülern ein, schaut genau hin. Hier ist eine große Möglichkeit zu ernten. Doch es gibt nur wenige Menschen, die mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass diese Ernte eingefahren wird. Deshalb bittet den Herrn, dem die Erntefelder gehören, darum, dass er seine Erntearbeiter auf die Felder hinausschickt. Das Erste, was mir an diesem Text auffällt, ist der positive Grundton, der da drin steckt. Manchen Christen geht es so, wenn sie an Evangelisation denken, dann ist das wie so eine lästige Pflicht. Der Auftrag, den wir erfüllen müssen. Hast du heute schon evangelisiert? Und dann guckt man so und hat ein schlechtes Gewissen, weil man seinen Auftrag nicht erfüllt. Und dann überlegt man, was man denn machen muss, damit das funktioniert. Ich finde, Jesus geht hier ganz anders heran. Es fängt schon damit an, dass erzählt wird, wie Jesus herumgeht und die gute Botschaft verkündet, dass Gottes Reich jetzt nahegekommen ist. Eine gute Botschaft den Menschen zu bringen. Nicht eine lästige Pflicht, sondern wir haben etwas Gutes zu sagen und das ist die Botschaft, dass Gottes Herrschaft nahe ist, dass Gott den Menschen nahe kommt, um ihrem Leben Richtung zu geben und Orientierung zu geben. Das ist eine positive Botschaft. Und das Zweite ist der positive Blick, mit dem Jesus die Menschen anschaut. Das heißt, als er die Menschenmassen ansah, da wurde er erfasst von großem Erbarmen. Und er sieht eine große Möglichkeit zu ernten. Ich finde, wir bekommen hier einen ganz tollen, einzigartigen Einblick in das Herz Jesu hinein. Und wir sehen, Jesus hat ein weites Herz. Jesus denkt groß. Und das gefällt mir. Und es gibt hier zwei Dinge, die groß sind, nämlich sein Erbarmen mit den Menschen und die Möglichkeit zu ernten. Zwei große Dinge, ganz großartig. Und ich glaube, dass wir als Christen zunächst mal uns von dieser positiven Grundstimmung anstecken lassen sollten. Weil wir im Gegensatz zu ihm doch oft sehr klein denken. Der Horizont unseres Herzens ist oft so auf das eigene Leben beschränkt. Vielleicht auch noch auf die eigene Gemeinde, wie es da so vorangeht, was man da für Aufgaben hat, was in der nächsten Woche ansteht oder vielleicht im nächsten Monat. Da gibt es so vieles Kleines, was einen beschäftigt halten kann. Und da kann es schon mal passieren, dass man die Welt um sich herum vergisst. Ich finde es großartig, dass sie nicht nur offene Türen haben, sondern auch offene Fenster hier an der Seite, wo man, wenn man Gottesdienst feiert, immer sofort sieht, die Welt ist größer als das, was wir hier drin haben. Da gibt es Nachbarn, da gibt es eine Umgebung, da gibt es Menschen, die vielleicht Gott noch nicht kennen. Das bewahrt einen davor, dass man sich so nur im vertrauten Radius der eigenen vier Wände bewegt, sei es zu Hause oder auch hier in der Gemeinde. Jesus lädt uns ein, erstmal den Blick zu weiten und das Herz zu öffnen, offene Herzen für die Menschen um uns herum. Hier in unserem Stadtteil, in der Stadt, im Supermarkt, ich habe gesehen, ein großes Einkaufszentrum da hinten, das sind ja alles Leute, die gar nicht unbedingt hier wohnen, aber die doch dauernd hier vorbeikommen und hier in der Nähe sind. Menschen, denen wir in der Schule begegnen, im Fernsehen, in der Zeitung. Jesus sah die Menschenmassen. Ich glaube, das ist der erste Blick für ein offenes Herz, dass wir die Menschen sehen lernen, dass wir wahrnehmen lernen. Und dann ist die Frage, was sehen wir da eigentlich? Was bewegt sich in unserem Herz und in unseren Gedanken, wenn wir die Menschenmassen unserer Zeit ansehen? Traditionell ist es bei Christen auch hier so, dass wir sehr oft in so eine defensive oder negative Grundhaltung hineinkommen. Früher hat man immer gesprochen von den Menschen in der Welt. So als ob das eine andere Welt wäre, in der die leben. Ja, man hat sie manchmal als Feinde angesehen, als die, die sich dem Wort verschließen, als ein harter Boden. Und man hat sie in düsteren Farben gemalt, um die Christen davor zu warnen, sich mit ihnen zu vermischen oder ihnen zu nahe zu kommen. Das ist übrigens kein Spezifikum von Freikirchen oder Brüdergemeinden. Ich habe das eben auch nicht erzählt, dass ich selber aus dem freikirchlichen, eigentlich geboren bin in einem evangelisch-landeskirchlichen Hintergrund, dann aber in der Freikirche zum Glauben gekommen bin, lange Jahre frei evangelisch war. Viele meiner Verwandtschaft sind in Brüdergemeinden im Bergischen Land. Und jetzt bin ich wieder irgendwo dazwischen, offiziell evangelischer Pfarrer, aber im Christustreff, so zwischen allen Stühlen. Und gestern hatten wir einen Studientag in Marburg von unserer Bibelschule aus und wir hatten einen katholischen Priester und Professor zu Besuch und er hat das Gleiche gesagt. Er sagte ein schönes Zitat, er sagte, die Menschen da draußen, die sind gar nicht so schlecht, wie wir sie als Katholiken gerne hätten. Auch ein schönes Bild. Man hat oft die Türen und die Herzen vor ihnen verschlossen. Aus Angst, so wie die Jünger schon am ersten Tag der Auferstehung Jesu, wo es heißt, sie waren zusammen und sie hatten ihre Türen verschlossen. Und wie anders ist da der Blick Jesu, wenn er die Menschenmassen sieht. Da ist keine Angst, keine Ablehnung, kein Groll, kein Vorwurf, sondern, so sagt es die Übersetzung, großes Erbarmen und der Blick für eine große Ernte. Und ich glaube, Evangelisation beginnt da, wo wir diesen Blick von Jesus lernen. Ein Blick, der wirklich unser Herz bewegt. Evangelisation kann nie aus einer Position der Feindschaft herauswachsen. Wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Und auch nicht aus einer Position der Überlegenheit. Wir haben die Wahrheit, ihr liegt falsch. Wir haben Recht, ihr habt Unrecht. Sondern sie muss wachsen aus dieser Grundhaltung eines offenen, liebevollen Herzens. Aus dem großen Erbarmen, das Jesus innerlich bewegt hat. Sie haben das sicher schon in anderen Predigten gehört, dass das Wort, was die Bibel hier benutzt für Erbarmen, in der Originalsprache im Hebräischen Rachamim eigentlich für den Mutterleib steht. Also das Gefühl, das eine Mutter für ihr werdendes Kind verspürt. Dieses Gefühl der Liebe, Das ist das, was Jesus verspürt, wenn er die Menschenmassen sieht. Und ich glaube, das ist das Gefühl, aus dem dann der Wunsch entsteht, diesen Menschen die gute Botschaft des Evangeliums nahezubringen. Es ist nicht Rechthaberei, es ist auch nicht Werbestrategie, es ist kein Konzept zur Gemeindevergrößerung oder zum Gemeindewachstum, sondern es ist ein von Liebe bewegtes Herz. Und dann kommt der Blick für die große Möglichkeit zur Ernte. Wenn Jesus die Menschen ansieht, dann sieht er nicht in erster Linie die Probleme und die Schwierigkeiten, sondern die Chancen. Und ich glaube, wir sollten ebenso positiv an die Menschen in unserer Umgebung herangehen. Man kann sehr schnell da rein geraten, dass man so die Gesellschaft analysiert und dann die ganzen Abwärtstrends feststellt, die Kennzeichen unserer Gesellschaft und dann darüber klagt, wie wenig Interesse die Menschen am Glauben haben. Die evangelische Kirche, zu der ich ja offiziell gehöre, die hat im letzten Jahr wieder eine ihrer Mitgliedschaftsstudien gemacht. Das machen sie alle 10 Jahre, um mal herauszufinden, wie die Leute so über Kirche denken und wie ihre Verbundenheit zur Kirche ist. Und das Ergebnis ist, wie immer, ernüchternd. Der Abwärtstrend setzt sich ungebrochen fort, ungebremst. Und zum ersten Mal redet man jetzt auch davon, dass er sich unbremsbar fortsetzt. Ich habe mit einem unserer Kirchenleiter gesprochen vor 2 Wochen und er sagte, wenn wir diese Studie ernst nehmen, dann müssen wir ernst nehmen, dass sich der Trend nicht mehr aufhalten lässt. Also es geht bergab, es geht zu Ende, die Frage ist nur, wie schnell. Nun weiß er auch, dass wenn wir vom Ende einer Kirchenstruktur reden, dass wir noch nicht vom Ende des Reiches Gottes reden. Ja, aber die Menschen entfremden sich vom Glauben. Die Verbindung zu Kirche und Religion nimmt zunehmend ab. Immer mehr Jugendliche und Kinder wachsen auf, ohne in ihrer Erziehung überhaupt etwas von Gott zu erfahren. Und ein weiterer Trend, der dieses Mal zum ersten Mal deutlich wurde, ist, dass auch das alte Klischee nicht stimmt, dass die Leute zwar die Kirche ablehnen, aber doch tief religiös sind. So nach dem Motto, Kirche nein, aber Glaube ja. Auch das stimmt nicht. Die Leute sind nicht nur unkirchlich, sondern auch zunehmend unreligiös. Sie sind skeptisch, ob der Glaube wirklich noch Antworten geben kann, die heute tragen. Und das ist natürlich gerade in dieser Zeit, wo auch Religion in sehr extremistischer Form auftritt, noch viel deutlicher, dass Leute sagen, das Problem unserer Welt ist nicht der Extremismus, es ist die Religion als solche. Uns ginge es doch besser, wenn es gar keine Religion gäbe. Das Problem ist aber, dass man gleichzeitig keine echten Alternativen hat. Man weiß auch, dass der Atheismus keine Alternative ist. Und die verschiedenen politischen Systeme, die wir ausprobiert haben. Und insofern stehen die Leute ein bisschen ratlos da. Man versucht, dem zu entfliehen, indem man sich irgendwie beschäftigt hält, sei es mit Extremsport, mit Partyszene, mit etwas, was einen Kick für den Moment verleiht, aber doch nicht dauerhaft trägt. Und insofern ist es interessant, dass das, was Jesus damals sieht, vermutlich dasselbe ist wie das, was er heute sieht. Denn sie waren völlig am Ende, verlassen und verloren, wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Aber für Jesus ist das kein Grund zur Resignation. Ganz im Gegenteil, er ermutigt seine Jünger, die Chance zu sehen, die darin liegt. Da heißt es, da schärfte er seinen Schülern ein, schaut genau hin. Hier ist eine große Möglichkeit zu ernten. Jesus sieht auf die Möglichkeit und das wollen wir mit ProChrist eben auch tun. Es gibt genug Leute, die über den Abwärtstrend klagen, die Verlorenheit der Welt beklagen, den Niedergang der Kirche prophezeien. Aber wir wollen gerne die Möglichkeiten nutzen, zu ernten. Was ist dafür wichtig? Ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht die Leute in den Blick nehmen, die mit Glauben und Religion nichts zu tun haben wollen, sondern dass wir so wie Jesus die verlorenen Schafe sehen. Die Schafe, die einen Hirten suchen. Es ist ja gar nicht nötig, dass wir als Gemeinde jeden Menschen erreichen mit unseren Angeboten. Das würden wir gerne. Aber ich glaube, wir haben schon genug zu tun, wenn wir uns Zeit nehmen und uns konzentrieren auf die verlorenen Schafe. Die Menschen, die wirklich auf der Suche sind, die wirklich Fragen haben. Und die gibt es. Die gibt es in jeder beliebigen Gruppe von Menschen. Es gibt sicher die, die, was auch immer wir hier veranstalten mit ProChrist, da können wir noch so viel Tamtam machen und noch so gut werben, die achtlos daran vorbeigehen werden. Und wir müssen nicht zu viel Zeit verschwenden, die nun zu versuchen, auch noch zu überreden. Sondern wir sollten uns unsere Zeit dafür nutzen, die zu finden, die eigentlich darauf warten, die wirklich auf der Suche sind. Menschen, die echte Fragen an das Leben haben, die gemerkt haben, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem Entwurf, den ich jetzt habe. Ich brauche mehr vom Leben. Ich suche nach Antworten. Das ist jedenfalls meine Erfahrung aus den Evangelisationen, wo ich mitgearbeitet habe. Ich habe eben erzählt, dass ich mit einem Freund von mir, Roland Werner, viel zusammengearbeitet habe. Als Student bin ich mal ein halbes Jahr mit unterwegs gewesen. Da war er als Hochschulevangelist mit der Studentenmission unterwegs und wir haben an verschiedenen Hochschulen so Evangelisationswochen veranstaltet in den Hörsaalgebäuden. Und ich war da sozusagen mit im Mitarbeitertrupp. Und es war immer wieder die gleiche Erfahrung, dass diese Veranstaltungen nicht unbedingt alle erreichen und auch nicht die, die wirklich ablehnend oder negativ dem Glauben gegenüberstehen oder völlig uninteressiert sind. Ab und zu erwischt es auch die, das ist sehr spannend, die kommen dann eigentlich, um zu protestieren oder so oder sich zu beschweren und bleiben und hören zu und denken dann doch, ja, oh, ich muss vielleicht umdenken. Aber was wir erlebt haben, ist es viel öfter, dass es jede Menge Menschen gibt, die sich so schon so ein bisschen im Dunstkreis des Christlichen irgendwie bewegen, die schon mal irgendwo in ihrer Familie jemanden gehabt haben, der auch so drauf ist, die vielleicht ein Kind haben, was in den christlichen Kindergarten geht, die vielleicht Nachbarn haben, von denen sie wissen, die gehen da in so eine Gemeinde. Also Menschen, die irgendwie schon was davon mitgekriegt haben, die sich aber nie getraut haben, näher ranzugehen und die eigentlich auf eine Gelegenheit warten, das mal zu tun. Die vielleicht nicht einfach so ohne Anlass sonntags morgens hier in einen Gottesdienst kommen. Aber wenn es so eine besondere Woche gibt mit Themen, die mit dem Leben zu tun haben und die auf ihre Fragen eingehen, sie sagen, diese Chance nehme ich wahr, mal hinzukommen. Und das haben wir oft erlebt, dass diese Leute dann aufgetaucht sind, wenn wir so ein Veranstaltungsangebot gemacht haben. Leute, die vorher so im Dunkeln waren und die jetzt plötzlich einen Schritt ins Licht tun, weil sie insgeheim schon darauf gewartet haben. Da hat der Heilige Geist in ihrem Leben schon länger eine Spur gelegt. Jemand anders hat vielleicht schon gesät, innerlich ist etwas gewachsen und jetzt, so wie Jesus sagt, ist es die Zeit zu ernten. Und deswegen möchte ich Sie ermutigen, den Blick nicht einfach auf die vielen Menschenmassen zu richten, die vielleicht uninteressiert sind, sondern gezielt die in den Blick zu nehmen, die verloren sind, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Frage ist, wie man die findet. Ich glaube, die findet man nur, wenn man die Netze weit auswirft. Ich habe gesehen hier das Netz, das hängt hier nicht jede Woche, sondern extra für heute. Wir werden nachher noch einen schönen Film sehen, der mit dem Fischen zu tun hat. Ich glaube, man findet die Leute nur, wenn man die Netze weit auswirft. In dieser Zeit, wo ich bei der SMD mitgearbeitet habe, da war das auch so, wir hatten abends diese Veranstaltung und natürlich waren alle sehr beschäftigt, diese Veranstaltung zu planen und auch das Programm zu machen und für das Essen zu sorgen und sowas. Und wir waren als Team immer sehr bemüht, das war das Schwierigste, die Leute wirklich dazu zu bewegen, Menschen einzuladen, loszugehen und öffentlich dazu einzuladen, auf der Straße, in der Mensa, auf den Plätzen und zu sagen, wir müssen erstmal den Leuten Bescheid sagen, dass es da wirklich was gibt. Die wenigsten kommen, weil sie nur ein Plakat oder eine Anzeige sehen. Viele, die meisten, die wir kennengelernt haben, die bei solchen Abenden dann gekommen sind und auch zum Glauben gekommen sind, sind persönlich eingeladen worden. Und natürlich ist es dann so, dass man Leute anspricht und man sich unheimlich viele Abfuhren holt. Aber ehrlich gesagt tut es eigentlich nicht weh. Ja? Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man viele Leute anspricht, vielleicht von 20 Leuten gibt es einen, der dann sagt, oh, das ist ja interessant. Der sich entweder fürchterlich aufregt und sagt, ach nee, das ist gar nichts für mich. Und dann einem seine ganzen schlechten Erfahrungen erzählt mit Kirche und was die Leute alles falsch gemacht haben. Aber schon darin sieht man, dass er Interesse zum Gespräch hat. Und plötzlich merkt, hier ist jetzt jemand, der sich Zeit nimmt, mit mir über diese Sachen zu reden, der auch mal hinhört und der bereit ist, mit mir den nächsten Schritt zu gehen. Manchmal gibt es so Evangelisationstraining, wo man so die besten Antworten auf die meistgestellten Fragen kriegt, also damit man jedes Gespräch auch gewinnen kann. Und dann ist man in der Lage, jede Diskussion zu gewinnen, aber man verliert die Menschen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, ja, die Menschen zu gewinnen, ihre Fragen zu hören, zu sagen, oh, das ist eine gute Frage, die du stellst. Und da hast du auch recht mit deinem Vorwurf. Aber lass uns doch mal zusammen den nächsten Schritt gehen. Heute Abend gibt es eine Veranstaltung bei uns in der Gemeinde, da reden wir über diese Fragen. Komm doch mal mit. Dann können wir hinterher noch mal weiterreden. Ich glaube, das hat etwas mit den offenen Armen zu tun, dass wir wirklich bereit sind, auf Menschen zuzugehen und zu investieren, da rein Menschen einzuladen und dabei auch die Netze weit zu streuen, uns viele, viele Absagen einzuholen, aber dann doch die wenigen zu treffen, die wirklich darauf warten. Wenn Jesus die Menschenmassen sieht, dann sieht er nicht den harten Boden oder das Feindesland, sondern er sieht die verlorenen Schafe. Er muss niemanden zwingen oder überreden, niemanden bedrängen oder nötigen. Das ist ja die Angst, die Christen manchmal haben. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Aber Jesus sieht die verlorenen Schafe und die sind es, zu denen er seine Jünger sendet. Guck mal ein bisschen auf die Uhr, machen es ein bisschen kürzer. Ja, das Spannende ist ja, wenn man jetzt weiterliest, wo sieht Jesus eigentlich das Problem? Ja, also das Problem ist nicht da draußen, das Problem liegt auch nicht bei Gott. Seine Herrschaft ist eine gute Nachricht für die Leute. Das Problem, das einzige Problem, was Jesus benennt, sind eigentlich wir. Ja? Das ist eine große Möglichkeit zur Ernte, aber es gibt nur wenige, die bei der Ernte mitmachen. Also das ist die Kritik am eigenen Hause, ja, bei den Arbeitern. Die Möglichkeiten sind groß, aber die Arbeiter sind wenige. Damit sind natürlich wir gemeint. Aber das Schöne ist, selbst hier, wenn er kritisiert, ist Jesus sehr gnädig und auch liebevoll. Er macht seinen Jüngern keinen Vorwurf, ihr seid schlechte Arbeiter, ihr zu wenig, sondern er macht es mit einem freundlichen Augenzwinkern. Er sagt, bittet doch mal den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und Jesus weiß, sowas gefällt uns. Wir denken, ah ja, wir bitten mal Gott und vielleicht sendet er ja jemand anders. Lass es doch mal die anderen machen. Aber Jesus weiß natürlich, was passiert, wenn wir erstmal anfangen zu beten. Dann werden wir auch merken, dass der Herr der Ernte vielleicht uns selber anspricht. Und ich glaube, dieses Problem, was Jesus anspricht, dass wir als Christen oft das Problem sind und nicht die Menschen da draußen, das können wir auch heute beobachten. Dass, ich nehme das zumindest wahr unter Christen ganz verschiedener Altersgruppen, dass es eine Skepsis gibt gegenüber Evangelisation oder eine Unsicherheit. Ist das wirklich noch dran? Macht man das heute noch? In meiner Kirche, in der evangelischen Kirche, ist das schon länger so. Die haben schon in den 60er und 70er Jahren gesagt, sowas machen wir nicht mehr. Evangelisation braucht man nicht mehr. Aber ich habe festgestellt, dass es auch in den Freikirchen, auch in bibeltreuen Kreisen in den letzten 10 Jahren zunehmend angefangen hat, dass man die Frage stellt, sollen wir das überhaupt noch machen? Evangelisation ist doch ein bisschen aus der Mode gekommen. Man möchte ja niemand zu nahe treten, man möchte niemanden bedrängen. Man sagt, sollen wir uns nicht lieber so ein bisschen sozial und diakonisch engagieren und nicht so öffentlich über Glauben reden? Das kommt doch nicht so gut an in unserer Nachbarschaft. Und bitte nicht missverstehen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns sozial und diakonisch engagieren. Ich komme von einer Schule, wo wir das unseren Schülern Tag für Tag beibringen. Also das ist schon wichtig. Aber ich glaube, manchmal passiert das, dass wir das eine gegen das andere ausspielen. Dass wir sagen, wir machen nur noch soziales und diakonisches Engagement und das mit der Evangelisation, das lassen wir mal. Oder man sagt, wir sind jetzt nicht mehr missionarisch, sondern wir sind missional. Und meint damit dann auch, dass man nicht mehr öffentlich den Glauben predigt oder verkündigt. Man sagt, redet davon, dass man keine Komm-Struktur möchte, sondern eine Geh-Struktur. Also öffentliche Evangelisationsveranstaltungen, zumal in Gottesdienstsälen oder Stadthallen, das ist ein bisschen anrüchig geworden. Oder darf man noch zur Bekehrung aufrufen? Auch das wird in Frage gestellt. Und dann wird sehr oft dieses Wort von Franz von Assisi zitiert, Predige das Evangelium so viel du kannst und wenn nötig, benutze dabei auch Worte. Predige das Evangelium so viel du kannst und wenn nötig, benutze dabei auch Worte. Soll heißen, möglichst keine Worte. Das Problem ist nur, der gute Franz von Assisi hat das nie gesagt. Also es wird ihm gerne zugeschrieben, aber ganz im Gegenteil, wenn man sich sein Leben anguckt, er war ein Freund der öffentlichen Predigt. Er hat zum Glauben eingeladen, wo und wann er konnte. Und auch Jesus hatte kein Problem damit, öffentlich zu predigen und Menschen zur Bekehrung einzuladen. Und deswegen ist es auch das, wozu er seine Jünger einlädt. Ich glaube deswegen, er muss zunächst mal die Jünger überzeugen, dass es wirklich gut und richtig ist, zum Glauben einzuladen. Die Menschen um uns herum, die muss man davon nicht überzeugen. Zunächst hat ja Jesus nur gesagt, bittet doch mal den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Aber er weiß natürlich, was passiert. Und im nächsten Satz ist es dann auch gleich so, dass deutlich wird, wen er im Blick hatte. Ich lese mal weiter im Text die ersten Verse aus Kapitel 10. Aus der Menge rief Jesus seine 12 besonderen Schüler heraus. Und er übertrug ihnen seine Vollmacht, besonders die Kraft, die unsauberen Geister ganz und gar zu vertreiben. Er befähigte sie, jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Jesus schickte diese 12 Männer los mit einer klaren Handlungsanweisung. Geht nicht in die Gebiete der nichtjüdischen Nachbarvölker, betretet auch keine Siedlungen der Samaritaner. Stattdessen sollt ihr euch denen zuwenden, die zum Volk Israel gehören und orientierungslos herumirren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Geht zu ihnen und überbringt ihnen die Nachricht, die himmlische Wirklichkeit ist jetzt zum Greifen nahe herbeigekommen. Also jetzt sagt Jesus, ihr seid diese Arbeiter, die Gott braucht. Es geht um uns, die Jünger Jesu. Entscheidend ist die Frage, ist nicht so sehr die Frage, wie verschlossen das Herz der Menschen da draußen ist, sondern die Frage ist, wie offen unser Herz ist für diesen Ruf Jesu. Die Frage ist nicht, wie hart der Boden da draußen ist, sondern wie weich unser Herz ist. Ist es bewegt von liebevollem Erbarmen, wie das von Jesus? Und als er seine Jünger aussendet, wiederholt Jesus nochmal dieses Prinzip der verlorenen Schafe. Er selber hat das gesehen, als er die Menschen angesehen hat. Und jetzt sagt nochmal, geht zu denen hin, die verlorene Schafe sind. Zu denen, die auf der Suche sind nach einem Hirten. Und sagt ihnen, jetzt ist die Zeit gekommen, dass Gott die Herrschaft übernimmt. Dass er der gute Hirte wird. Dass er euer Leben in die Hand nimmt. Und ich muss ehrlich sagen, mich macht das ein bisschen traurig, dass so viele Christen heute den Mut verloren haben, zu evangelisieren. Und dass manchmal sogar gesagt wird, aus Liebe zu den Menschen verzichten wir doch auf die Evangelisation. Und vielleicht hängt es damit zusammen, ich habe das eben schon im Interview gesagt, dass ich selbst in meiner eigenen Lebensgeschichte so gute Erfahrungen gemacht habe mit solchen Veranstaltungen. Dass ich selbst dadurch einen wichtigen Schritt zum Glauben getan habe. Ich bin, wie gesagt, in der evangelischen Kirche geboren und groß geworden. Ich bin aber eigentlich als Kind und als Jugendlicher nie dahin gegangen. Also wir sind nicht zur Kirche gegangen mit unserer Familie. Ich hatte ein paar betagte Tanten, manche aus dem Bergischen, aus Brüdergemeinden, aber auch bei uns eine meiner Großtanten, die war Kindergottesdiensthelferin in der evangelischen Kirche und eine echte Sonntagsschultante. Und die haben immer mal von Jesus geredet und mir mal ein frommes Buch geschenkt. Und die hatten auch so einen Trick, sie haben uns zu Weihnachten immer Geld geschenkt für christliche Kinderfreizeiten. Das war ein guter Trick. Und meine Eltern haben gesagt, oh, das ist gut, wir schicken euch auf die Freizeit, wir können in der Zeit Urlaub machen, das ist eine Win-Win-Situation. Das war großartig. Aber es war natürlich nicht wirklich nachhaltig. Also man hört dann was im Urlaub und dann kommt man nach Hause und das Leben ist so, wie es vorher auch war. Und wirklich geändert hat sich dann erst was, als es bei uns in der Stadt eine Großevangelisation gab, damals mit Neues Leben, Anton Schulte, manche kennen ihn noch, in der Stadthalle. Und es gab ein paar mutige Christen bei uns an der Schule aus einer Freikirche, die hatten so einen Schülerbibelkreis und die haben angefangen einzuladen. Und die haben mich irgendwo aufgeschnappt auf dem Weg. Und ich muss ja sagen, ich war ja gar nicht negativ dem Glauben gegenüber. Ich war nur, bin halt nur in keine Gemeinde gegangen und habe meinen Glauben auch nicht, hatte eigentlich... Also das spielte keine Rolle. Ich wusste, dass es Gott gibt, aber Das hat mit meinem Leben nicht viel zu tun gehabt, aber ich hatte auch nichts dagegen. Und jetzt haben die mich eingeladen zu dieser Veranstaltung in der Stadthalle. Da bin ich mitgegangen. Das war ehrlich gesagt musisch und kulturell auch gar nicht alles so mein Geschmack. Ja, aber das war mir auch egal. Ich bin ja nicht dahin gegangen, um jetzt ein Konzert zu sehen oder irgendwelche Musik zu hören, sondern ich wollte wissen, was der da erzählt. Und das habe ich mir angehört. Und als er am Ende dazu eingeladen hat, ein Gebet mitzusprechen, der Übergabe, da habe ich das gemacht. Und ich gebe auch ehrlich zu, das war nicht das erste Mal, dass ich so ein Gebet gesprochen habe. 5 Jahre vorher als Kind auf einer Freizeit habe ich das auch schon mal gemacht. Also das gibt solche Leute, die beten so ein Gebet auch mehrmals. Aber Gott braucht nochmal solche Gelegenheiten, um wirklich den nächsten Schritt mit ihnen zu gehen. Und für mich war das ein wichtiger Schritt zu sagen, ich möchte ab jetzt nicht nur einmal im Jahr im Urlaub mit Gott leben, sondern ich möchte, dass das Tag für Tag mein Leben prägt. Und dazu möchte ich den Schritt in eine Gemeinde hineintun. Und ich möchte anfangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und ich brauche Menschen um mich herum, die mit mir diesen Weg gehen. Und insofern ist diese Veranstaltung ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein gewesen auf dem Weg. Und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, was bei solchen Veranstaltungen am Rande passiert. Gerade mit solchen Menschen, die vielleicht gar nicht ganz weit weg sind, aber doch irgendwo auf halbem Weg stecken geblieben sind. Diese Veranstaltung hat eine Tür in meinem Leben geöffnet, in einen neuen Raum hinein. Eine Entscheidung ausgelöst, die Gott schon vorher angebahnt hat. Und ich bin froh, dass es solche Leute damals gab, die sich getraut haben, das zu veranstalten, die mit offenen Armen auf mich zugekommen sind, die ihre Türen geöffnet haben. Und ich glaube, dass wir deswegen auch den Mut haben sollten, solche Veranstaltungen zu machen. Wir möchten niemand etwas aufdringen, was ihm unangenehm ist. Aber wir sind überzeugt davon, dass es da draußen genug Leute gibt, die auf so eine Einladung wirklich warten und die dankbar sind, wenn ihnen jemand die Tür öffnet. Ich bin jedenfalls dankbar, dass es diese Gemeinden damals gab, die dazu bereit waren, dass es diese Christen an meiner Schule gab, die sich getraut haben, die sich die Blöße gegeben haben. Ich hätte ja auch Nein sagen können oder sagen können, bist du doof. Aber ich selbst fand damals schon mit meinen 13 Jahren, dass ich alt genug bin, selber Ja oder Nein zu sagen, wenn ich eingeladen werde. Und manchmal denken wir als Christen, wir müssten das schon für unsere Nachbarn und Freunde entscheiden, ob wir die nun einladen können oder nicht. Und manchmal lassen wir es dann vorauseilen schon. Aber ich glaube, die Entscheidung können wir getrost ihnen überlassen. Wir können unsere Arme ausstrecken, unsere Türen aufmachen und zu sagen, herzlich willkommen. Meine Zeit ist jetzt fast rum, aber ich möchte noch auf 2 Kleinigkeiten eingehen, die mir noch wichtig zu sein scheinen in dieser Rede von Jesus. Das eine ist die Ermutigung zur Bescheidenheit und das zweite ist die Einladung des Heiligen Geistes. Zuerst die Ermutigung zur Bescheidenheit. Jesus sagt seinen Jüngern nicht nur, dass sie losgehen sollen und einladen sollen, sondern er sagt ihnen auch Folgendes. Steckt euch kein Gold oder Silber oder Kupfer in eure Taschen. Nehmt nichts mit auf eure Reise, keine Tragetasche, keinen zweiten Satz Kleidung oder Schuhe und auch keinen Wanderstock. Eine spannende Ermutigung zur Schlichtheit. Und ich verstehe das auch für heute als eine Ermutigung zur Schlichtheit. Wir leben ja in einer Zeit, in der oft die große Show zählt. Und wenn wir so an Evangelisation denken, dann haben wir im Hintergrund schon so große Vorstellungen von einem bunten Feuerwerk, von Werbung, von Programmen, von Eventkultur und 25 Arbeitskreise, die wir aufstellen müssen, um hier ein großartiges Programm zu machen. Und wir machen uns Gedanken, wie das Ganze cool aussehen kann und hip und bunt und auffällig sein kann. Und das ist, glaube ich, an sich auch nicht schlecht. Ich habe eben schon gesagt, ich bin ein Mensch, der sich freuen kann über Schönes, über schöne Klänge, über schönes Aussehen, über schöne Dekoration. Das ist alles nicht schlecht. Es lohnt sich da auch ein paar Gedanken sich zu machen. Aber ich finde es auch schön, dass Jesus uns einlädt, uns zu entspannen und zu sagen, versucht nicht äußerlich zu glänzen, sondern lebt von innen heraus. Ihr braucht kein Gold, ihr braucht kein Silber, ihr braucht keine extra Kleidung, ihr braucht keine Krücke, keine bunten Wackellampen, kein fernsehtaugliches Hochglanzprogramm. Geht doch einfach so, wie ihr seid. Seid authentisch, seid ihr selbst. Zeigt euch so, wie ihr seid, normalerweise im Alltag. Und nicht so, wie ihr gerne wärt oder wie euch die anderen haben wollen. Jesus sagt, meine Vollmacht, die kommt von Gott. Die gebe ich euch. Und dafür braucht ihr nicht, euch groß zu verkleiden oder zu schmücken oder mit Gold und Silber zu hantieren. Traut euch, bescheiden zu sein und schlicht. Traut euch, ehrlich zu sein. Legt die Karten offen auf den Tisch. Versucht nicht, etwas zu sein, was ihr gar nicht seid. Das ist die Einladung zur Bescheidenheit und sie wird kombiniert mit der Einladung, woher kommt denn eigentlich die wahre Kraft? Die wahre Kraft kommt nicht daher, wie überzeugend unser Programm ist, sondern die wahre Kraft kommt durch Gottes Geist, den er in unser Herz gibt. Jesus weiß, dass wir als Jünger Angst haben, loszugehen, weil wir denken, wir kriegen das nicht hin. Wir sind weniger Arbeiter, wir haben keine großartige Show, wir haben nicht viele Hilfsmittel. Und Jesus sagt, das braucht ihr auch alles nicht. Er sagt, macht euch keine Sorgen, fragt euch nicht ängstlich, wie können wir unsere Botschaft denn klar überbringen, was sollen wir nur sagen? Denn Gott wird euch alles eingeben, was ihr sagen sollt, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr es braucht. Denn letztlich seid ihr selbst gar nicht verantwortlich für eure Worte. Der Geist Gottes, eures Vaters, wird durch euch sprechen. Manche von Ihnen kennen vielleicht Bob, den Baumeister, wo man sich immer diese Frage stellt, können wir das schaffen? Und Jesus sagt, jo, wir schaffen das. Aber wir schaffen das nicht, weil wir so stark sind, sondern wir schaffen das, weil Gott uns seinen Heiligen Geist verspricht. Jesus sagt, wenn ihr euch auf dieses Wagnis einlasst, dann gehört dazu, dass ihr euch auf das Wagnis einlasst, euer Herz zu öffnen für Gottes Geist. Denn aus diesem Geist heraus kommt das, was ihr sagen sollt, das, wie ihr sein sollt, die Offenheit, die ihr braucht. Evangelisation kann nur gelingen, wenn sie mehr ist als ein gut gemachtes Programm. Sie muss aus ehrlichem Gebet heraus und aus dem Heiligen Geist geboren werden. Und deshalb brauchen wir offene Herzen, nicht nur für die Menschen um uns herum, sondern auch offene Herzen für den Geist Gottes. Er kann unser Herz aufmachen für die Menschen. Er kann uns die Arme öffnen, damit wir auf die Menschen zugehen können. Und er kann uns auch bewegen, unsere Türen zu öffnen. Für die, die vielleicht schon lange da draußen warten, darauf, dass sie endlich jemand hineinbittet. Lass uns beten.